Dieser Text hat tatsächlich auch ein Stück Geschichte mit uns geschrieben. Er war vor circa 12 Jahren für uns auch mal so ein visionäres Bild, wo wir gesagt haben, ja, da steckt ganz viel drin und dem wollen wir ein Stück weit folgen. Und einiges ist tatsächlich seitdem passiert. Im Plattenbau, auf dem im Plattenbaugebiet, auf dem Dresch, ist das Patchwork Center eröffnet worden, wo es auch unter anderem um Kampf gegen Kinderarmut, um das Teilen von Essen geht. Die Kindertafel in der Innenstadt war 8 Jahre lang in der Heinrich-Mann-Straße geöffnet, wo es fundamental darum ging, Not zu beseitigen. Flüchtlinge wurden dort auch aufgenommen, im Kirchenasyl. Und auch in Lankow ist Neues entstanden. Und das sogenannte Gewächshaus wird gebaut als Begegnungsort. Und dort wird zum Beispiel buchstäblich das auch umgesetzt, was in Vers 12 in unserem Text vorkam. Du wirst Städte wieder aufbauen, die seit langem, na gut, in Trümmern lag das Gewächshaus ja nie, aber da war schon kurz davor. Ne? Und auf dem Dresch war es auch so. Also da war schon ganz viel Wasser reingekommen. Also ich will nur sagen, dieser Text hat tatsächlich schon ein Stück Geschichte mit uns geschrieben. Manches ist anders gelaufen, als wir es uns auch gedacht hatten. Zum Beispiel in der Heinrich-Mann-Straße, da hatten wir auch ein größeres Bild vor Augen. Aber ich kann sagen, Gott hat uns auch in den 3 Standorten reich gesegnet. Wir sind nicht ärmer dadurch geworden, dass wir das Brot geteilt haben, Zeit geteilt haben mit Kindern, sondern eher im Gegenteil. Durch Vernetzung mit Firmen, Einrichtungen, Privatpersonen, die unsere Arbeit auch wahrgenommen haben, ist das, was wir getan haben, positiv aufgenommen worden. Und wir sind teilweise von diesen Menschen auch unterstützt worden. Und trotzdem, und deswegen heute dieser Text nochmal, manchmal ist es so, dass eine Vision auch verblassen kann, ein Bild von der Zukunft. Und vielleicht fragst du dich manchmal auch, sind wir auf dem richtigen Weg? Sind wir auf dem richtigen Kurs? Da gibt es manchmal Ermüdungserscheinungen und mir ging es letzte Woche selber so, dass so ein paar Dinge da waren in der Gemeinde, wo ich dachte, Mensch, sind wir auf Kurs oder nicht? Und so empfinde ich heute Morgen diesen Text tatsächlich als freundliche Erinnerung. Als freundliche Aufforderung, das nicht zu vergessen, was wir uns vorgenommen haben und was wir zum Teil auch jetzt leben, aber was wir hoffentlich auch in Zukunft weiterleben. Jesus erhebt nicht einfach nur, oder Gott, einen erhobenen Zeigefinger, sondern er möchte uns segnen. Und das war ja der zweite Teil des Bibeltextes, dass da ganz viel vom Segen die Rede war. Ich habe 3 Punkte mitgebracht, das seid ihr von mir so gewohnt inzwischen. Ein erster Punkt, auf zur Oase des Glücks, die Diagnose wahrnehmen. Ja, also da geht es tatsächlich auch erstmal um Wunden, es geht um Heilung. Und wo Heilung nötig ist, ist erstmal eine Diagnose nötig. Das muss ich unseren Ärzten, die hier sitzen, nicht sagen. Das machen die tagtäglich, dass da genau geschaut wird, was ist die Ursache. Und hier gibt es durch den Propheten Jesaja einige Punkte, die der Prophet benennt. Vers 2 heißt es, sie wollen ein Volk sein, das mir gehorcht und meine Weisungen befolgt. Ja, sie strengen sich sogar richtig an. Sie fasten. Sie tun alles Mögliche nach außen, dokumentieren sie. Wir sind gottgläubig, gottfrömmig. Aber es passiert nichts. Wir würden heute sagen, oder Luther würde sagen, Werkgerechtigkeit. Ja, sie klagen sozusagen ihre Leistung vor Gott an. Und Gott macht eine knallharte Analyse. Man könnte sagen, das Röntgenbild, die Innenbeleuchtung erbringt dann in Vers 3, ihr macht an Festtagen fleißig Geschäfte. Ihr stellt also eure wirtschaftlichen Interessen über die Beziehung zu mir. Der Ruhetag verkommt zum Unruhetag, die Oasentage werden zu Geschäftstagen. Nun, würdet ihr vielleicht oder einer oder andere sagen, das hat mit mir nichts zu tun, aber ich stelle trotzdem mal die Frage, welche Geschäfte, welche Unternehmungen nehmen aktuell bei mir und bei dir einen solch hohen Stellenwert ein, dass du momentan zeitlich so gefangen bist, dass nichts für Gottes Sache letztlich übrig bleibt. Welche rauben dir Kraft, Zeit, Energie? Wofür verlieren wir vielleicht dadurch auch unseren Nächsten aus dem Blick? Vers 4 heißt es, ihr fastet und zugleich streitet ihr euch. Und manche Argumente tragt ihr dann noch mit hochgekrempelten Ärmeln aus. Also ihr schlagt euch sogar. Also hier geht's richtig zur Sache. Ich hoffe mal nicht, dass du letzte Woche irgendeinen geschlagen hast. Und von daher können wir das, glaube ich, schnell weitergehen. Aber das mit dem Streit könnte ja durchaus aktuell dran sein. Es geht in den Versen um ein, man könnte sagen, ungerechtes Handeln. Ein Handeln, was der Beziehung zu Gott und uns Menschen widerspricht. Es geht um Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff in der Bibel. Das meint, dass Gott möchte, weil er uns gerecht behandelt, dass wir auch unseren Nächsten liebevoll behandeln. Und die Diagnose lautet also religiöse Fassade, aber keine echte Liebe. Das tut erstmal weh, wenn das so auch heute Morgen hier genannt wird. Aber wie gesagt, Gott will uns diesen Sonntag und schon erst recht nicht diesen Erntedanksonntag vermiesen, sondern er will genau das Gegenteil. Er will uns segnen, er will uns beschenken. Und deshalb ein zweites auf dem Weg zur Oase des Glücks, die empfohlene Therapie einleiten. Mach's wie Gott, werde Mensch, könnte man als Motto nennen. Behandle andere Menschen menschlich. Vers 6 und 7 lese ich nochmal vor. Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, das sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch. Nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf. Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen. Und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Drei Grundbedürfnisse, die hier angesprochen werden. Kleidung, Nahrung und Wohnung. Jeder Mensch hat sie. Hier steht wörtlich, brich dem Hungrigen dein Brot. Das war übrigens früher die Aufgabe des Hausvaters, der das Brot erstmal so auf den Tisch legte und Salz dazu und dann teilte er es und gab es den anderen. Gott lädt uns ein, diese Aufgabe des Hausvaters auch selber zu praktizieren. Ja, und natürlich hat der Hausvater auch ein Dankgebet gesprochen und Gott gedankt. Und Jesus selbst hat genau das getan. Im Angesicht von 5000 Menschen hat er die wenigen Brote, hat er nicht erstmal ein Klagelied angestimmt? Nein, er hat zuerst mal gedankt seinem Vater und hat er geteilt, hat es seinen Jüngern gegeben, die haben es wieder geteilt und wieder ausgeteilt und wieder ausgeteilt und wieder ausgeteilt. Wurde es weniger? War da Mangel? Nein, es hat für alle gereicht. Teilung fördert Beziehung zu anderen Menschen und konkretisiert die Liebe, setzt sie in bare Münze um. Ich erinnere mich schon einige Zeit her, da hatte ich so die Überlegung einer Person, die in Not war, mit einem finanziellen Betrag zu helfen. Und nach hin und her, eigentlich hatte ich das Geld auch nötig, weil da so einige Reparaturen anstanden, aber ich habe es gegeben. Kurze Zeit später bekam ich das Fünffache zurück, weil die Leute von einer Unternehmung wussten, die ich vor mir hatte. Naja, da kann man natürlich überlegen, Klaus, warst du nicht dumm, dass du nicht das Doppelte gegeben hast? Dann wäre noch mehr dabei herausgekommen. Also Teilung fördert den Segen. Und Menschen, die in Not sind, brauchen es, dass wir mit ihnen teilen. Und vielleicht kennst du das auch, du teilst deine Zeit, deine Kraft, deine Aufmerksamkeit. Am Anfang dachtest du, eigentlich geht das doch gar nicht. Und plötzlich merkst du, dass du, indem du geteilt hast, du selber der Gesegnete bist. Und vielleicht hast du da andere Erfahrungen. Und dann wäre nach der Predigt auch die Möglichkeit, im Infoteil einfach davon mal zu erzählen, wo du so etwas erlebt hast. Und wer hinschaut, der wird irgendwo immer wieder eine Not entdecken, auch in dieser Stadt. Sie ist an so vielen Ecken und Enden zu finden. Und wie gut ist es, wenn wir dann auch bereit sind zu teilen. Zu teilen, was gewachsen ist. Haben wir ja vielleicht uns drum gekümmert, vielleicht den Samen in den Boden gesteckt. Aber dass es gewachsen ist, ist ja nicht unser Verdienst. Lass den Hungrigen deine bedürftige Seele finden, so heißt es hier wörtlich im Hebräischen. Mach es wie Gott, werde Mensch. Also wir merken, Gott als Schöpfer seiner Geschöpfe identifiziert sich mit der Not. Und er möchte, dass wir in einer gerechten Art und Weise miteinander teilen. Übrigens, das macht dein Körper ja schon deutlich, dass Teilung Mehrung bedeutet. Aus der einen einzigen Zelle, die du mal warst, was schätzt du, wie viele Zellen sind daraus geworden, wenn du ein 70 Kilo schwerer Mann geworden bist? Was schätzt ihr, wie viele Zellen sind daraus geworden, indem sie sich geteilt haben? Hat jemand eine Idee? Also ich hatte gar keine Vorstellung. 100 Milliarden... 10 Milliarden hat das Gehirn, also es sind 36 Billionen Zellen, die aus der einen einzigen Zelle geworden sind, indem sie sich geteilt haben. Und wenn ihr Frauen es auch noch wissen wollt, wenn ihr durchschnittlich 60 Kilogramm schwer seid, dann sind es nur 28 Billionen Zellen. Okay, also wir merken, Teilung bedeutet Mehrung. Vielleicht bekommst du nicht das Bundesverdienstkreuz im Schloss Bellevue von Bundespräsidenten überreicht. Aber Gott möchte es segnen und da kommen wir zum dritten Punkt. Und da wird jetzt in schönsten Farben etwas berichtet von dem Segen, die das auslöst, wenn wir ein Leben führen, was dem entspricht, was Gott sich vorgestellt hat und wo wir den Nächsten im Blick haben. Vers 8 heißt es, eure Wunden heilen schnell. Und das, was uns Schmerzen bereitet hat, wird vergehen und euer Licht strahlt wie die Sonne am Morgen. Euer Licht strahlt wie die Sonne am Morgen. Schon eine Zeit her, da war ich in der Stadt unterwegs und da begegnete ich einem Mann, der mir immer so über den Weg lief und wir haben uns schon seit Jahren gegrüßt und das erste Mal kamen wir so ein bisschen intensiver ins Gespräch miteinander und er berichtet von dem, was er tut, ich berichte dann von dem, was ich tue. Das war noch zu der Zeit, als wir die Kindertafel hatten. Und dann sagt er auf einmal, ja, und Sie kümmern sich ja auch um die Kinder. Okay, das hat er offensichtlich registriert. Und dann hat er sofort losgelegt, also wenn Sie mal Unterstützung brauchen, dann melden Sie sich bei mir. Ja? Ich will sagen, wir hatten bis dato vieles auch in dieser Stadt getan. Aber vieles war irgendwie verblasst. Aber dass wir uns um die Kinder, um die Not kümmerten, das war bei ihm hängen geblieben. Und ich merke, dass an vielen anderen Stellen, was im Patchwork Center läuft, was jetzt in Lankow läuft, da strahlt etwas von dem Licht in diese Stadt hinein, was wichtig ist und was gut ist und was heilvoll ist. Einmal für die Menschen selbst, aber auch dass andere auf einmal registrieren, ja, da kommt etwas von den Leuten, die an Gott glauben. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann will er doch damit deutlich machen, durch mich kommt Heilung in diese Welt. Und dieser Lichtstrahl, der von uns ausgehen kann, der von dir ausgehen kann, der will Heilung erzeugen, der will Menschen wieder in die Beziehung zu Gott zurückführen. Und dann ist Vers 11b, der bewässerte Garten, das blenden wir auch ein, heißt es, du wirst wie ein gut bewässerter Garten sein, wie eine Quelle, die niemals versiegt. Ich hatte meinen Urlaub in Tunesien und dann haben wir so eine Rallye gemacht mit einem Jeep durch die Wüste Sahara, durch das Salzmeer und dann abends landeten wir in einer Oase in der Wüste. Das Hotel hieß Kamelhotel. Ich hoffe nicht, weil die Touristen da ausgenommen worden sind und Kamele waren, dass sie so viel Geld bezahlt haben. Nein, das lag natürlich daran, dass das Kamel in der Wüste eine besondere Bedeutung hat. Aber ich erinnere mich bis heute daran, was für ein schöner Ort. Ein Ort zum Luftholen. Ein Ort, um seine Füße zu waschen nach der staubigen Tour. Ein Ort, um zu landen. Ihr werdet solch ein bewässerter Garten sein, in dem sich andere nach langer staubiger Reise ausruhen können, in dem sie neue Kraft schöpfen können. Und ich glaube, das braucht unsere Stadt an vielen Stellen. Solche Orte, sichere Orte, Kleingruppen, Zweierteams, Safe Places, wo sie Luft holen können, wo sie auftanken können, wo sie Heilung erfahren, körperlich, geistlich, seelisch und praktisch. Und vielleicht ist es auch dein Wunsch, dass es mehr solcher Orte in dieser Stadt gibt, dass mehr Orte angesteuert werden können, wo Menschen neu Luft holen können, wo ihnen praktisch geholfen wird, wo sie auftanken können, wo Überbeschäftigte aber auch Entspannung finden können. Es kann natürlich sein, dass du aktuell mit dem Wort Oase überhaupt nichts anfangen kannst, weil du den Buckel voller Arbeit siehst und selber am Stöhnen bist und sagst, Mensch, wo bleib ich bei der Sache? Ja, dann ist es vielleicht schwierig, in diesem Moment das Bild der Oase als etwas Verheißungsvolles, als etwas Gutes wahrzunehmen. Aber Rückfrage, kann es sein, dass du dann Gemeindearbeit nur mit knüppelharter Arbeit verbindest und die Quellenpflege an der Stelle zu kurz kommt? Das Bild, was hier mir vermittelt wird, ist, dass es darum geht, auch selber an dieser Quelle aufzutanken, selber begeistert zu werden, selber motiviert zu werden, selber wieder erfrischt zu werden. Wie sieht deine Quellenpflege aus? Deine Zeit mit Jesus, bei Jesus. Gibt es da ungestörte Zeiten, wo du fernab von Leistung und allem, was zu tun ist, selber auftankst und erfrischt wirst? Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, auch um langfristig auch geistlich zu überleben, wenn wir solche frische Momente wieder haben. Das Bild von der Oase taucht am Anfang der Bibel auf, im Garten Eden. Da ist die ungestörte Beziehung zu Gott. Und es taucht am Ende der Bibel auf. Und es taucht zwischendrin auf. Das Volk Israel, Elim, 70 Palmbäume, 12 Quellen, die da sind. Auch da werden sie erfrischt auf der Reise in die Freiheit. Die größte und schönste Vision von der Oase finden wir in Offenbarung 22. Da heißt es, der Engel zeigt mir auch den Fluss mit dem Wasser des Lebens, der wie Kristall funkelt. Der Fluss entspringt am Thron Gottes und des Lammes und fließt durch die Stadt, durch das neue Jerusalem. Und an beiden Seiten des Flusses wächst der Baum des Lebens. Und wie viel Mal bringt er Frucht? Einmal wie unsere Apfelbäume? Nein, 12-mal. 12-mal bringt er Frucht. Mit seinen Blättern werden die Völker geheilt und in der Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Das ist eine himmlische Perspektive. Das ist eine Perspektive von der Ewigkeit, die auf Menschen wartet, die mit Gott leben in dieser Beziehung. Sie erwartet eine himmlische Oase, die niemals vergeht. Und ich finde, das ist ein tolles Bild, was uns motivieren kann, auch weiterhin selber mit Oasenbau beschäftigt zu sein. Ich fasse zusammen, was heißt das an Erntedank? Die letzte Folie blenden wir nochmal ein. Die Diagnose anzunehmen, wir sehen also ehrlich, wo wir zu sehr mit uns beschäftigt sind. Und die Therapie, teilen, was wir haben. Brot, Zeit und Räume und Kraft. Und die Heilung erwarten, Gott verspricht, Licht, Segen und Oase. Meine Frage am Schluss, was könnte dein nächster Schritt sein? Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Perspektive. Ich danke dir, dass du nicht willst, dass wir einfach nur etwas entbehren, indem wir teilen, sondern du möchtest, dass wir ein gerechtes Leben führen in der Beziehung zu dir, aber auch in der Beziehung zu anderen Menschen. Du weißt, was das für jeden konkret bedeutet, und ja, ich danke dir, dass wir diesen Erntedank-Gottesdienst so feiern können. Und ich danke dir, dass du uns auch deutlich machst, was für ein Segen darin liegt. Ich danke dir für Segen, den viele von uns auch in diesem Raum schon erfahren haben, als sie geteilt haben, als sie abgegeben haben. Und du lädst uns ein, auch weiterhin Oasen zu bauen. Du weißt, wo das dran ist, wo ja, jeder von uns da beteiligt sein kann. Und dann mach du auch die nächsten Schritte deutlich. Danke, dass wir ja, heute auch so ungestört das feiern können. Und zugleich beten wir für die Menschen, die das im Moment nicht so haben. Sei es, weil sie Krieg erleben, sei es, weil sie Hunger erleben, erbarm du dich. Und danke, ja, dass wir im Moment das so nicht erleben müssen. Amen.